Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Sprachmagazins. Heute mit mir, Anna-Elena Knierich, die ich diese Anmoderation auch selbst geschrieben habe. Sollte ja selbstverständlich sein, werden Sie jetzt vielleicht denken, aber im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hätte ich auch einfach einen Chatbot beauftragen können, meine Moderation zu schreiben. Wahrscheinlich wäre sogar etwas Vorlesbares herausgekommen, weil die KI auf Basis unzähliger anderer Moderationen errechnet hätte, wie so ein Text meist aufgebaut ist. Aber was macht das mit uns, wenn wir Texte auf Knopfdruck erzeugen lassen? Was macht KI mit unserer Sprache? Und welche Folgen hat es für Literaturschaffende, aber auch für die Gesellschaft, wenn wir Sprache automatisieren? Diesen Fragen widmet sich auch der Doppelband Automatensprache der Literaturzeitschrift Akzente. Herausgegeben hat ihn die Autorin, Literaturübersetzerin und Theaterregisseurin Claudia Hamm. Und sie ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Schön, dass es klappt, Frau Hamm. Grüß Sie.
Ja, hallo.
Ihre Essaysammlung heißt Automatensprache. Ich würde allerdings gern damit beginnen, was menschliche Sprache ausmacht. Sie haben gemeinsam mit Miralina Simon einen Versroman aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Er heißt Am laufenden Band von Joseph Pontus. Und darin schreibt er sehr poetisch über die Absurditäten des Fabrikalltags. Der Rhythmus der Fabrik taktet dabei nicht nur sein Leben als Leiharbeiter, sondern eben auch die Gestalt, die Form seines Romans. Er schrieb in freien Versen, ohne Punkt und Komma quasi. Und diesen Fluss ins Deutsche zu übertragen, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Deshalb die Frage an Sie, was bedarf es, damit man als Übersetzerin dem Originaltext gerecht wird?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich danke Ihnen dafür und genau auch für dieses Beispiel, weil das, glaube ich, ganz gut zeigt, was beim literarischen Übersetzen passiert. Und zwar würde ich das so bezeichnen, man liest ja zuerst. Also das Übersetzen ist praktisch Lesen und Schreiben. Ja? Also wenn man es mal ganz grob fassen will. Und bei dem Lesen des Originals höre ich als Übersetzerin eine Stimme. Das ist ein ganz durchrhythmisierter Text bei Pontus, der seinen Inhalt eigentlich genauso über die Art des Rhythmus gewinnt, wie über die Wörter, die dann da reingepackt werden. Das heißt, die Aufgabe ist, diese rhythmisierte Sprache dann neu zu produzieren im Deutschen. Und das Problem ist ja beim Übersetzen immer, dass fast nichts in den unterschiedlichen Sprachsystemen gleich ist. Also man kann sich sozusagen nur bestimmte Qualitäten merken oder ich würde immer sagen, man hat dann so eine innere Sprache, die so eine kondensierte Form ist von dem, was man gelesen hat. Und die ist auch gar nicht unbedingt der Alltagssprache ähnlich, aber für die sucht man dann in der Zielsprache eine geeignete Form. Und da merkt man eben sozusagen, wie auch der Körper da beteiligt ist in dem ganzen Übersetzungsprozess. Also ich rede deshalb sehr gerne von Stimme und gar nicht von Text, weil die Stimme eben dieses Körperliche mitverkörpert.
Also was Körperliches und ja vielleicht auch fast schon was Dialogisches. Wenn ich mir jetzt in Japan von der KI eine Speisekarte übersetzen lasse, dann ist das natürlich ganz hilfreich. Aber eben wenn Literatur von einer Maschine übersetzt wird, dann geht all das, was Sie gerade geschildert haben, auch die menschliche Erfahrung, die Emotion sozusagen, verloren. Was würden Sie sagen, kennzeichnet menschliche Sprache darüber hinaus noch? Was macht sie lebendig und intelligent?
Sie haben gerade mehrere Begriffe genannt, die da eigentlich schon gute Stichwörter sind. Erfahrung zum Beispiel. Benutzen wir nicht Sprache, weil wir an den Erfahrungen des anderen, der anderen interessiert sind? Und für mich ist Sprache immer eine Positionierung in einem sozialen Kontext. Also ich spreche immer zu jemandem oder gegen jemanden oder für jemanden. Es gibt immer dieses Einander. Ja? Also wir sprechen miteinander oder gegeneinander. Das alles ist situiert in einem sozialen Gefüge. Was passiert jetzt, wenn da eine Maschine kommt? Die Maschine errechnet ja einfach nur wahrscheinliche Wortfolgen, ja? Also die aufgrund der Trainingsdaten, die höchstwahrscheinlich aufeinander vorkommen in dem, was sie vorfindet, bei ihren eigenen Daten. Das reproduziert natürlich in keinster Weise das, was eine Stimme ist, auch nicht eine Vermittlung von Erfahrung, weil die Auswahl und die Entscheidung, was gesagt wird, folgt ja nicht mehr dem Gedanken, ich will gehört werden oder ich binde mich ein in irgendein soziales Gefüge, ich arbeite vielleicht mit Ironie, mit Sprachspielen, mit einer bestimmten Distanz oder Nähe zu dem ich sprechen möchte. In jeder Sprache gibt es auch ein Verhältnis zur Sprache selbst und all das ist der Maschinensprache ja gar nicht eigen.
Deshalb schreiben Sie auch in Ihrem Essay Das Blaue vom grünen Himmel, dass Automatensprache im Grunde genommen gar keine Sprache im eigentlichen Sinne sei. Nun ist die Frage, manche sagen ja, nach der Dampfmaschine, dem Automobil und dem Handy sind die Sprachroboter nun eben die nächste technologische Revolution. Warum sehen Sie das anders?
Ich glaube, das ist eine Mystifizierung, die natürlich auch ganz gezielt an uns herandringt. Man kann vielleicht erstmal sagen, in diesem Vergleich von technischen Entwicklungen, andere Erfindungen wie Dampfmaschine, der Webstuhl oder was auch immer dann immer fällt, das sind Instrumente, die den Gesetzen der Physik folgen. Ich kann sie deswegen auch verstehen. Sprachroboter folgen den Gesetzen der Informatik. Das ist eine hohe Komplexitätsstufe und wenn man sich ein bisschen mit der Technik beschäftigt, gibt es ja auch in diesen Sprachmodellen diese Blackbox, also ein sehr, sehr komplexes System von Schichten, die Tokens sozusagen, die Wörter kombiniert. Diese Blackbox ist nicht mal von den Entwicklern verstehbar. Zudem hat ein Sprachbot die doch sehr, sehr charakteristische Eigenschaft, dass er als Ich spricht, also sich quasi für einen intentionalen Sprecher ausgibt. Ein Dampfschiff oder ein Webstuhl hat nie sein Dingsein verleugnet. Es hat nicht getan, als wäre es ein Mensch. Aber damit haben wir es jetzt zu tun. Also Automatensprache spricht wie ein Mensch. Das ist zumindest das Ziel, auch wenn es noch nicht immer ganz glückt.
Sie schreiben auch, dass quasi Sprachmodelle darauf ausgelegt sind, die Sprache von Menschen und Robotern ununterscheidbar zu machen. Also, dass sie eben kein Werkzeug, kein Tool mehr sind, sondern ja, dass sie uns letztlich ersetzen sollen. Wie würde das auch den Literaturbetrieb verändern?
Ja, teilweise gibt es da schon Erfahrungen. Also zum Beispiel auf Amazon beobachtet man schon seit geraumer Zeit jetzt, seit fast einem Jahr, dass Bücher, die dort reingestellt werden, innerhalb von Stunden oder Tagen in nachahmender Absicht reproduziert werden und KI-Werke erstellt werden mit demselben Autornamen oder einem leicht veränderten Autornamen und dann tatsächlich da auftauchen, ja, und da natürlich auch Leser abschöpfen oder das Geld natürlich, was sonst die Autoren bekommen würden. Das ist verheerend für die Geschäftsmodelle. Und die Tatsache, dass die Automatensprache die Menschensprache so simuliert, dass sie ihr teilweise ununterscheidbar ähnlich ist, das macht natürlich den Ersatzcharakter aus. Aber das ist auch genau das Ziel, seit man mit diesen Modellen Geld verdienen will.
Sie haben auch gesagt vorhin, eine Gefahr sehen Sie auch in dieser dialogischen Machart von Sprachmodellen. Also, dass wir mit ihnen chatten und das Gefühl bekommen, ein Mensch oder ein Ich würde uns antworten. Wie bewerten Sie denn andere Begriffe, die sich im Sprachgebrauch über KI und Sprachmodelle etabliert haben? Also, wir sprechen ja davon, dass sie lernt oder halluziniert, so nennt man es, wenn die KI eine Lücke mit quasi statistisch plausiblem Ersatz füllt und oft dann eben auch ziemlicher Quatsch rauskommt. Und eben die neueste Version von OpenAI, O1, soll nun nachdenken können. Wie bewerten Sie diese Begriffe, die wir da verwenden?
Ja, das ist natürlich zum einen Werbegag sozusagen, dieses humanisierende Vokabular. Wir müssten uns wirklich nochmal sehr genau darüber verständigen, was eigentlich Denken ist, was Lernen ist. Auch was Nerven sind, ne? Neuronale Netzwerke. Also dann spielt man sozusagen mit der Idee, dass diese Modelle echte Nervenbahnen, Nervensysteme nachbilden. Und das ist auch in der Entwicklungsgeschichte der KI oder der generativen KI, mit der wir es jetzt zu tun haben. Das ist natürlich auch der Weg gewesen, wegzukommen von einem Verständnis von Sprache, wo man die Sprache mit grammatischen Regeln sozusagen versucht hat zu reproduzieren, sondern jetzt aufgrund von Unmengen von Datenmaterial, die Menschen produziert haben, einfach die zu rekombinieren. Das ist die neue Idee. Und da das sehr viel menschenähnlicher klingt, also die Simulation funktioniert ganz gut. Das ist übrigens kein pejoratives Wort, das nennen die Entwickler selber so. Ja, diese Maschine kann immer alles nur simulieren. Ne? Müsste man halt auch, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sie kann halt auch nur Denken simulieren. Ja, aber wir sollten uns dann vielleicht doch noch mal kurz fragen, was Denken ist und was eine Maschine machen kann, die keinen Begriff von Sinn, von Verstehen, von Schönheit, von Entscheidung, von Intentionalität hat oder von gehört werden wollen, hat mir vorhin schon gesagt. Was ist das dann eigentlich für eine Sprache oder für ein Denken? Und was heißt das umgekehrt auch über uns selbst und unser Menschenbild, wenn wir genau das, was die Maschine macht, mit denselben Wörtern bezeichnen, können wir dann noch sehen, was wir eigentlich selber machen? Ist zum Beispiel das Gehirn so eine weiße Seite, so eine Tabula rasa, in die man dann verschiedene Informationen steckt und die dann rekombiniert werden? Also zum Beispiel alles, was die Traumaforschung macht, würde dem widersprechen. Ja? Es gibt unglaubliche Forschungsgebiete, die sich mit dem Gehirn und der menschlichen Psyche und der menschlichen Sprachfähigkeit und auch menschlichen Sprachkunst beschäftigt haben. Das wird alles eigentlich ignoriert in diesem Begriff. Das finde ich problematisch.
Das heißt, wie könnte man bewusster formulieren, um eben zu markieren, dass sich die Texte von KI-Modellen oder dieser Output, wie es ja auch heißt, sehr wohl von der menschlichen Sprache unterscheidet? Sie haben jetzt schon Textsimulationen angesprochen. Sie sprechen, glaube ich, auch von Als-ob-Sprache.
Als ob Texte, als ob Sprache oder auch Sprachattrappen. Mhm. Das finde ich auch ganz fruchtbar, weil eine Attrappe triggert immer Schlüsselreize. Ja? Wir reagieren auf eine Attrappe, weil sie bestimmte Dinge bietet, die für uns ganz zentrale Merkmale sind. Das bietet diese Automatensprache, aber es ist eine Attrappe und es findet keine Kommunikation im echten Sinne statt. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal dieses Stichwort Kommunikation nehmen, auch wenn das vielleicht bei literarischen Texten nochmal ein bisschen komplexer zu diskutieren wäre, weil es diese enorme ästhetische Ebene gibt. Aber bleiben wir bei Kommunikation. Es gibt zum Beispiel dieses sehr bekannte Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Das beschreibt eigentlich, dass jede Aussage vier Ebenen hat. Eine Informationsebene, dann die Ebene, wie ich eine Selbstaussage mache, also ich möchte etwas selbst ausdrücken damit. Dann hat es eine Appellseite, also ich möchte von demjenigen, zu dem ich spreche, ich möchte von dem etwas. Und ich mache eine Aussage innerhalb einer Beziehung. Wenn man sich das überlegt, was findet da bei diesen Sprachbots statt, dann ist allenfalls noch die Informationsebene da, alles andere ist nicht da. Es gibt keine Selbstaussage, keine Positionierung in einer Beziehung und es gibt keinen Appell, auch wenn die simuliert werden. Und diese Informationsebene, wo man noch denken könnte, ja, da steckt dann viel drin oder die Werbeindustrie sagt ja, das gesamte Menschheitswissen stecke da drin, das ist ja nun leider nicht der Fall. Also die Systeme sind extrem verzerrt. Es steckt nur das drin, was an Trainingsdaten reingewandert ist. Das heißt zum Beispiel, das, was in Kulturen produziert wird, die nicht alles verschriftlicht haben oder das nicht in digitaler Form vorliegen haben, sodass es in die Systeme, in die Trainingsdaten wandern konnte, das wird alles nicht mit abgebildet. Und tatsächlich sind die Systeme, die wir jetzt auf dem Markt haben, ja mit dem sozusagen gesamten Internet trainiert worden, also auch Foren und alle möglichen Sorten von Text. Und charakteristisch ist offenbar, dass da sehr, sehr viel Diskriminierung, viel Gewalt, viel Pornografie drin steckt, sodass man erstmal, wenn die Systeme dann anfangen, ihre Maschinentexte zu produzieren, wieder Menschen dran setzen muss, die das Ganze filtern. Sogenannte Data Cleaners oder Content Moderators. Das sind oft Menschen in Afrika, die für $1 die Stunde den ganzen Tag lang Gewaltdarstellungen dann lesen, weil das ist, was da erstmal im Rohzustand rauskommt. In jedem Abschnitt ist eigentlich so viel menschliche Arbeit und so viel menschliches Wissen drin. Das wird aber natürlich alles nicht mit transportiert. Ja? Es wird eben so dieses Selbstlernen. Die machen angeblich alles selbst, diese Maschinen. Ne? Ja. Das ist nicht ganz richtig.
Jetzt sind wir auch schon mitten bei einem wichtigen Punkt. Also jetzt haben Sie ethische Fragen oder Problematiken angesprochen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Sie sagen vermeintlich, das gesamte Wissen der Menschheit sei da drin. In Ihrem Heft heißt es, es ist der größte Diebstahl der Menschheitsgeschichte. Denn, wie Sie gerade gesagt haben, die Sprachmodelle funktionieren nur deshalb, weil sie unentgeltlich von Millionen von bereits bestehenden Texten, in Anführungsstrichen, lernen. Also Texte, die etwa Journalisten, Wissenschaftlerinnen oder auch Schriftstellerinnen verfasst haben. Das betrifft ja wiederum die Literaturbranche. Wie reagiert denn die Literaturbranche auf diese Urheberrechtsverletzung?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um die Urheber und Urheberinnen selbst handelt, die Verlage, die Verwerter. Die Leute, die selbst schreiben, sitzen in einer gewissen Weise in einer Falle. Weil entweder ist es so, wie es bis jetzt praktiziert wurde, dass ihre Texte einfach gestohlen werden. Das ist übrigens ein Zitat von Ranga Yogeshwar, der größte Diebstahl der Menschheitsgeschichte. Da wurden eben, man weiß es, von mindestens 4 Millionen Büchern, aber es sind sehr viel mehr. Es gibt ein ganzes Geschäftsmodell, das heißt Schattenbibliotheken im Internet. Da werden sozusagen schwarz Bibliotheken erstellt von urheberrechtlich geschützten Texten. Das heißt Texten, für die man normalerweise zahlt. Jeder, der in einen Buchladen geht, muss für ein Buch Geld bezahlen. Mhm. Dort wurden sie einfach hineingestohlen und werden wiederum von den KI-Entwicklern dort geholt, um ihre Trainingsdaten damit zu bestücken. Das ist ein riesiges Problem. Das ist das eine. Entweder wird es einfach genommen oder, das ist jetzt der neue Vorstoß, man möchte, dass KI-Firmen diese Texte lizenzieren. Man muss dazu sagen, es gab eine Anhörung von dem Chef von OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT, Anfang des Jahres im British Parliament. Und da wurde Sam Altman, so heißt er, befragt, wie das denn nun sei mit der Urheberrechtsverletzung. Und er sagte, naja, man kann schon auch Modelle bauen, die ohne urheberrechtlich geschützte Texte auskommen, aber das wäre ein lustiges Experiment, reines Vergnügen. Das würde nicht den Anforderungen von modernen Usern und Nutzern genügen. Das heißt, er braucht diese urheberrechtlich geschützten Texte, weil das die hohe Qualität erst bringt und deshalb sollten KI-Entwickler ausgenommen werden, ganz grundsätzlich vom Urheberrechtsschutz. Das ist natürlich ein Problem und jetzt gibt es eben umgekehrt die Idee, ja, dann müssen die das eben lizenzieren und bei den UrheberInnen anfragen und bezahlen. Aber im Moment gibt es nur eine Idee, dass das quasi über die VG Wort, über die Verwertungsgesellschaft läuft und dann geben alle Schreibenden ein Pauschalerlaubnis für alle möglichen Firmen und Behörden auf ihre Texte zuzugreifen. Und das ist kein gangbares Modell, denn normalerweise entscheide ich selbst, wo ich meinen Text hingebe. Ich möchte meinen Text vielleicht nicht in einen ultrarechten oder anderen Verlag geben, dessen Profil mir nicht passt. Ich muss selber entscheiden können, wo ich meinen Text veröffentliche. Mit dem bin ich ja dann auch identifiziert. Und dafür gibt es leider noch gar kein Modell.
Ja, das, was Sie ansprechen, eine Studie der Initiative Urheberrecht hat Anfang September ergeben, dass das Trainieren von KI mit ungenehmigten Daten in Europa tatsächlich verboten ist. Und diese Verwertungsgesellschaften, also wie die VG Wort, VG Bildkunst oder GEMA, die ja eben Urheberrechte schützen sollen, müssen damit eben nun umgehen. Das heißt, Sie würden diesem neuen Vorstoß der VG Wort, dass man eben die Verträge ändern will, um künftig auch die KI-Rechte der Mitglieder zu vertreten, nicht zustimmen.
Ich persönlich habe Widerspruch eingelegt, weil ich es nicht richtig finde, dass man nicht differenzieren kann. Wir brauchen ein Modell, wo ich als Urheberin für jede einzelne Nutzung meine Zustimmung geben kann und dann vielleicht auch verhandeln kann über die Bezahlung. So laufen auch unsere Modelle mit den Verlagen und das ist der einzige Weg, wie ich auch im Einzelfall entscheiden kann, nein, ich möchte das gar nicht. Hm.
In den USA haben zahlreiche Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Jonathan Franzen oder auch George R.R. Martin, das Unternehmen OpenAI verklagt wegen eben dieser Urheberrechtsverletzung. Wäre das auch noch eine Überlegung hier in Deutschland beispielsweise?
Ja, tatsächlich ist es jetzt auch mit dieser Studie, die Sie angesprochen haben, der Initiative Urheberrecht, kann man auf deren Website auch finden. Es ist eine sehr interessante Studie, die ein Jurist mit einem Techniker zusammenarbeitet. zusammen angefertigt hat und sind eigentlich die Ersten, die wirklich mal geschaut haben, wo kann man denn eine Urheberrechtsverletzung nachweisen? Wo wird zum Beispiel eine Kopie eines Werks angefertigt, eine unerlaubte Kopie, das was gar nicht sein darf? Es gibt durch diese Studie und deren Einschätzung noch mehr juristische Grauzonen, als es vielleicht ohnehin gibt. Allein das Eingeben von urheberrechtlich geschützten Daten in ChatGPT oder DeepL oder solche Systeme, wenn man die damit dem Datentraining zuführt, ist eigentlich juristisch erstmal zu klären. Und die Frage mit den Klagen. Das Problem ist, dass wir bis jetzt keine klare Rechtsprechung haben zu der Frage, ob das Training von KI-Modellen unter den, jetzt wird es sehr, sehr juristisch unter den Paragraph 44b des Urheberrechtsgesetzes fallen. Das würde nämlich bedeuten, wenn ja, dann dürften Firmen auch die geschützten Texte einfach nehmen. Ganz gesetzlich, ganz legal wäre das. Aber die Verwendung, die Anwendung KI-Training, die ist gesetzlich nie durchdacht worden und auch nicht geregelt worden. Und deshalb haben wir da eine juristische Grauzone und müssten im Klagefall mit anderen Entscheidungen rechnen. Aber wie gesagt, diese Studie liefert jetzt nochmal eine andere Basis, auch für juristische Entscheidungen. Und da wird in Urheberrechtskreisen jetzt auch heftig diskutiert, weiter diskutiert, wie das dann anzuwenden ist. Wir brauchen aber dringend eine klare Rechtsprechung und da ist die Politik gefragt.
Also ein klarer Appell von Ihnen. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, weil Sie jetzt auch die Politik ansprechen, aber auch generell. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme jeden Tag einen Newsletter, wo wieder steht, wie man KI nutzt. Die Münchner Philharmonie hat jetzt ein KI-generiertes Werk aufgeführt. Und ich habe so ein Gefühl, viele Menschen spüren eine große Faszination an diesem Thema. Vielleicht auch so eine Art Angst, dass man es verpasst, dass es an einem vorbeirauscht. Diese Faszination des Menschen an der Maschine ist ja ein uraltes Phänomen, das auch vielfach in der Literatur vorkommt. Ich denke da zum Beispiel an den Sandmann von E.T.A. Hoffmann von 1816, aber natürlich auch Pygmalion und so. Also warum sind so viele Menschen heute von Sprachrobotern fasziniert, auch wenn diese, wie Sie sagen, drohen uns zu ersetzen?
Also das ist sehr gut, diese Referenzen auch in die Vergangenheit. Da kann man mit dem Golem anfangen, ja, Sandmann, genau, Pygmalion, Zauberlehrling, der Besen, der sich selbstständig macht. Es gibt natürlich einen gewissen Machtrausch, ja, wenn man als Mensch fähig ist, so ein scheinbar gelebtes Ding selber zu kreieren, Frankenstein. Ja. Das ist sicher ein Punkt, der für KI-Entwickler innen zu bedenken ist. Für die, die es benutzen, ist, glaube ich, eine Faszination, dass es so schnell geht, dass es nichts kostet, dass man auf Knopfdruck einfach etwas haben kann. Man kann ein Ergebnis haben und man muss nichts dafür tun. Man braucht keine Ausbildung, man muss nicht diese langen Zeiten des Übens und des selber Praktizierens hinter sich haben, um einen Text zu schreiben, der sich vielleicht gut anhört oder in dem Dinge drinstecken, die man nicht selber recherchieren musste. Da gibt es eine Verführung, die ein bisschen schlaraffenlandmäßig klingt. Aber ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, weil der für mich vielleicht sogar vor all dem anderen steht. Das ist der Punkt Ökologie. Der Ausstoß von CO2 hat sich bei Google und Microsoft innerhalb von 4 Jahren um 40-50% gesteigert. Jeder Austausch mit ChatGPT kostet 0,5 Liter Trinkwasser. Das ist das Wasser, was man für die Kühlsysteme benötigt. Die Zahlen für den Energieverbrauch werden ständig hochkorrigiert. Im Moment geht man davon aus, dass man im Jahr 2026 Energie in der Größenordnung eines Landes wie Deutschland braucht, nur für KI-Benutzung. Das Ganze ist aber exponentiell steigend, weil man kaum noch ins Internet gehen kann, wo nicht sofort ein Chatbot angeht oder eine KI-generierte Zusammenfassung von Text. Das heißt, wir laufen da in einen Energieverbrauch hinein, den wir uns überhaupt gar nicht leisten können. Und diese Zahlen, die müssten fast am Beginn von jeder einzelnen Diskussion darüber und auch von jeder Entscheidung stehen, wofür man die Systeme anwenden möchte. Das sehe ich äußerst kritisch. Und dann gibt es natürlich noch auch ganz andere Bereiche. Also wem gehören diese Firmen? Wo landen die Daten? Was passiert eigentlich mit dem Internet in dem Moment, wo wenige Firmen sämtliche Seiten eigentlich auf ihren Produkten monopolisieren? Viele gehen gar nicht mehr in Wikipedia, sondern fragen direkt ChatGPT nach Informationen, obwohl man weiß, es gibt diese Halluzinationen. Es gibt so viel Falschinformation und Manipulation in den Chatbots. Da drohen auch wirtschaftliche und politische Probleme. Und die Frage, was diese Datenkonzentration und Kapital- und Machtkonzentration macht, die sollte uns, glaube ich, unbedingt beschäftigen. Auf jeden Fall sieht man jetzt ja zum Beispiel schon in den USA, wie Unternehmer wie Elon Musk auch politische Ämter anstreben und beanspruchen. J.D. Vance, der Vize von Trump, kommt auch aus der Tech-Welt. Da gibt es auch ein ganz klares Interesse. Also auf diese Weise kann man halt öffentliche Gelder besser für die eigenen Unternehmen abzweigen, entsprechend steuern. Das sollte uns alles mit interessieren, wenn wir uns so faszinieren und betören lassen von diesen lustigen Plaudertaschen.
Ja, am Ende Ihres Heftes haben Sie auch mehrere Manifeste aufgeführt, die von tausenden kulturschaffenden Verbänden und Institutionen unterzeichnet wurden, auch von Ihnen. Sie haben den Arbeitskreis Literaturübersetzen und KI gegründet und damit das Manifest für menschliche Sprache verfasst. Können Sie vielleicht drei Punkte aus diesem Manifest für menschliche Sprache nennen, die Ihnen besonders wichtig sind?
Ja, zum einen geht es uns darum, dass menschliche Sprache nicht entwertet wird durch Automatensprache, dass menschliche Kreativität, sinnliche Erfahrung, Individualität, Weltwissen, das Bedürfnis nach Austausch, dass das nicht entwertet wird in der Behauptung, eine Simulation davon sei dasselbe, wie die Erfahrung selber als Menschen zu machen. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, dass die Bot-Sprache immer einen Status quo reproduziert. Also die Systeme müssen ja trainiert werden und dann friert die Sprache quasi auf diesem Stand ein. Sprache ist ein wahnsinnig mobiles, bewegliches Ding. Also wir entwickeln ständig die Sprache und erweitern sie und gerade auch die Literaturübersetzung. Das alles steckt in diesen Systemen nicht drin und sie hemmen sogar die Kreativität. Also es gibt Studien auch aus dem deutschen Übersetzer, Verband, die genauso wie Studien in Frankreich vom Verband Atlas oder eine EU-Studie festgestellt haben, es gibt verschiedene Effekte, die verhindern eigentlich, dass wir kreativ werden. Da gibt es einmal den Priming-Effekt, den Vorprägungseffekt, dass wir, wenn wir einmal einen Satz sehen, nicht mehr alle Alternativen und nicht mehr frei nachdenken, wie wir den Satz sonst anders gestalten könnten oder anders sagen würden. Oder den ganzen Absatz, ganze Inhalte. Es gibt den Fatigue-Effekt, das ist der Ermüdungseffekt, den man hat beim Übersetzen, wenn man praktisch immer mit zwei Vorlagen umgehen muss, also dem Original und dem maschinengenerierten Output. Und es gibt den Obstacle-Effekt. Das ist der Effekt, dass die Maschine selbst ja maschinentypische Probleme verursacht, eben zum Beispiel das Halluzinieren. Was heißt, man kann eigentlich keinem einzigen Wort in einer maschinengenerierten Übersetzung trauen. Man müsste jedes einzelne Wort nochmal nachrecherchieren und nachschlagen, ob die Maschine da eigentlich richtig zugegriffen hatte. Sowas kann die Arbeit sogar verlangsamen und die Kreativität verhindern. Grundsätzlich geht es uns aber auch darum, dass das Menschenbild, was vermittelt wird durch diese Maschinensprache, problematisch ist. Menschen sind nicht berechenbar. Also die ganze Idee von KI seit dem Beginn der Forschung in den 50er Jahren, vor allem in den USA, geht davon aus, dass der Mensch computable ist. Also dass man ihn in Rechenprozesse zergliedern kann und dass das Gehirn eine Art informationsverarbeitende Maschine ist. Marvin Minsky, einer der KI-Pioniere, meinte mal, the brain is a meat machine. Und zwar meat, also totes Fleisch, nicht flesh. Ja. Das sind Gedanken, die inzwischen auch zu Überzeugungen führen wie Transhumanismus, wo man sagt, der Mensch ist so schlecht und so mangelhaft, dass man all seine Defekte und Lücken mit Technik optimieren kann und sollte. Also, dass man in Richtung von Cyborg gehen sollte und die Menschen viel stärker sozusagen die Körper selber mit Technik optimieren sollte. Es gibt auch Leute zum Beispiel wie Jürgen Schmidhuber, ein deutscher Professor der TU München ursprünglich, der an der Entwicklung der neuronalen Netzwerke beteiligt war. All diese Leute, die in diesen transhumanistischen Zirkeln unterwegs sind, die sagen, die Menschheit ist ohnehin verloren. Wir brauchen jetzt sozusagen selbstreplizierende KIs, die wir in den Weltraum schicken und das Universum wird dann voller Intelligenz sein und die Intelligenz wird sich loslösen von der Biosphäre. Das klingt alles verrückt, das ist aber tatsächlich wirklich das, was da diskutiert wird und was auch dieser Forschung und diesem ganzen Menschenbild zugrunde liegt. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist es, glaube ich, dringend an der Zeit, den Menschen nochmal neu zu bewerten und neu wertzuschätzen in dem, was er ist. Weil das Entmenschlichen von Menschen, das haben wir in der Geschichte schon öfter erlebt und das führt in nichts Gutes.
Das sagt die Literaturübersetzerin, Autorin und Theaterregisseurin Claudia Hamm. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Und der sehr lesenswerte Band Automatensprache mit Beiträgen etwa von Emmanuel Carrère, Isabelle Fargo-Cole, Nina George, Gary Marcus, Elizabeth Weil, Josef Weizenbaum und vielen anderen mehr ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Und damit verabschiede auch ich mich und danke Ihnen fürs Zuhören.